Nun, wie ihr alle wisst, hatten wir vor 2 Wochen das Jugendwochenende in Kirchberg gehabt. Und der eigentliche Plan war, dass wir mit einigen Jugendlichen hier eine Zusammenfassung dieses Wochenendes machen sollten. Aber ich denke, ihr könnt das gut nachempfinden, dass wir in einer Zeit leben, in der wir darin schon beinahe geübt sind, auf neue oder unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Und so bin ich heute alleine hier, ohne die Jugendliche. Nichtsdestotrotz möchte ich zu Gottes Ehre einfach das zusammenfassen, was wir dort gehört haben, was wir dort erlebt haben. Für mich war es das erste Mal und ich habe viele positive Erlebnisse mitnehmen können. Es war eine sehr gute Zeit gewesen. Und das Motto, unter dem dieses Jugendwochenende stand, war: Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, 5 bis 6. Josef war ein Glaubensheld und wir haben Josef immer wieder ins Zentrum gerückt in der Betrachtung dieses Mottos. Und so war auch die erste Botschaft am Samstag, ging es darum, dass sich Josefs Leben durch Gottesfurcht auszeichnete. Nun, was bedeutet eigentlich Gottesfurcht? Es bedeutet so viel, das Bewusstsein der Erhabenheit und Größe Gottes zu haben oder das Bewusstsein unter den Augen Gottes zu leben. Und Gottesfurcht zeigte sich in Josefs Leben durch Keuschheit, Bescheidenheit, Gehorsam und Weisheit. Keuschheit, der erste Punkt, finden wir in Sprüche 8, 13, heißt es: Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Gottesfurcht flieht vor der Sünde. Genauso wie Josef vor Potiphas Frau geflohen ist. Und es war eine sehr unangenehme Situation. Wir lesen davon, dass es nicht nur eine einmalige Situation war, sondern dass sich Josef mehrfach in dieser Situation befunden hatte und er schlussendlich reißaus nahm. Spurgeon machte einmal eine Bemerkung: Wer in der Jugend hemmungslos sündigt, wird im Alter einen bitteren Nachgeschmack haben. Und das ist tatsächlich so. Gerade was diese sexuellen Sünden angeht, bleibt immer eine Narbe zurück. Das wird einen immer wieder einholen. Und auch wenn wir versuchen, das zu vergessen, wird es immer wieder ein Teil unseres Lebens bleiben. Josef hatte alle Freiheiten. Sein Vater war nicht da, Potiphar war nicht da, niemand hätte ihn kontrolliert. Genauso ist es auch für uns heute, mit was für Inhalten wir uns im Internet, in der Literatur beschäftigen oder mit was für Gedanken wir füttern. Beim Spiel mit der Sünde werden wir immer der Verlierer sein. Bescheidenheit, eine weitere Tugend von Josef. Josef deutet immer wieder darauf hin, dass Traumdeutung nur Gott zusteht. Er hatte eine Fähigkeit, die ihm Gott geschenkt hatte, die außergewöhnlich war. Er prahlt damit aber nicht. Heutzutage sagen wir: Tue Gutes und rede davon. Ich frage mich, wie das bei mir persönlich aussieht. Habe ich Gedanken wie: Das kann ich aber besser als der, oder was redet der da vorne? Das Beispiel von Saul sollte uns immer wieder vor Augen bleiben. Saul hat ganz klein angefangen. Als man ihn gesucht hat, hat er sich versteckt. Als man ihn zum König machte, wollte er nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern hat einfach seine Widersacher gehen lassen. Später allerdings wurde er überheblich. Er wartete nicht auf Samuel für das Opfer. Und auch als es darum ging, die Amalekiter ganz auszurotten, wusste er es besser und behielt einen Teil für sich, weil er schon Erfahrung als König gesammelt hatte. Josef war da hingegen ganz anders. Durch sein ganzes Leben hindurch sehen wir, dass es von Bescheidenheit geprägt war. Egal, ob er als Sklave im Gefängnis oder später als mächtiger Herrscher, Josef war immer wieder bescheiden. Auffällig war auch sein Gehorsam. Dazu schlagen wir 1. Mose 37 auf. Und Um den Sachverhalt besser zu verstehen, lesen wir 1. Mose 37 zunächst einmal die Verse 4. Und da heißt es: Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn liebte, lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Und Vers 8 geht es weiter: Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und Jakob, sein Vater, der hat das alles wahrgenommen. Eines Tages sind seine Brüder das Vieh hüten, sie sind weit weg und ihr Vater will Josef zu ihnen senden, ausgerechnet den Bruder, den sie am meisten hassen. Und da heißt es in Vers 13, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herden in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Und ich glaube, die erste Reaktion wäre bei uns, wenn uns Menschen so abgrundtief hassen, dass wir uns ihnen verweigern wollen, dass wir ihnen aus dem Weg gehen. Josef hingegen antwortet seinem Vater, er aber sprach: Hier bin ich. Er war hundertprozentig bereit zu gehen, weil sein Vater das von ihm gefordert hat oder sein Vater ihn darum gebeten hat. Interessant ist auch zu sehen, dass er seine Brüder aufrichtig gesucht hatte. Er hätte auch einfach hingehen können und sagt: Vater, ich habe es versucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Damit hätte er noch nicht einmal gelogen. Aber Josef nimmt diese Bitte von seinem Vater sehr ernst und sucht sie aufrichtig und er findet sie auch. Weisheit, eine weitere Tugend von Josef. Und in Sprüche 1, Vers 7 heißt es: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Jemand sagte einmal, Weisheit ist die Fähigkeit, nach Gottes Geboten zu leben. Es ist das ABC des Gottdienens. Wenn wir anfangen, zur Schule zu gehen, fangen wir nicht an mit höherer Mathematik, mit Cosinus und Sinus, sondern wir beginnen mit dem ABC. Wir lernen lesen, damit wir schwierigere Sachverhalte verstehen und aufnehmen können. Und genauso ist es im Gottdienen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Und das hat Josef in seinem Leben immer wieder praktiziert, sodass er immer wieder auch angesehen war. Sogar Pharao erwähnt das und sagt: Gibt es noch einen Mann wie diesen, in dem Gottes Geist wohnt? Er hat diese Weisheit erkannt. Gottes Furcht führt immer zum Besten. Josef hat trotz seiner Schwierigkeiten das Beste in seinem Leben erhalten. Wohlstand, Familie, das Wiedersehen mit seinem Bruder und seinem Vater. Und er konnte das Beste sogar weitergeben. Seine Familie bekam das beste Weideland in ganz Ägypten. Im Psalm 34, Vers 8 haben wir eine schöne Verheißung, die ich mit euch zusammen lesen möchte. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Und ich glaube, wenn wir gottesfürchtig vor Gott leben, könnten wir uns so manches Gebet sparen. Weil wenn wir gottesfürchtig sind, sind die Engel des Herrn um uns herum und beschützen uns. Es ist so treffend für unsere aktuelle Situation, in der wir zurzeit leben, die so sehr von Unsicherheit auch geprägt ist, von Angst. Mir persönlich ging es heute so, dass ich die Situation einmal so analysieren konnte und mich gefragt habe, was wird die Zeit für uns noch bringen? Was bringt das für Schwierigkeiten für meine Familie? Und so dieses Verantwortungsgefühl dafür hat mich so ein bisschen Angst verspüren lassen. Aber nachdem ich diesen Vers gelesen hatte, war mir eigentlich klar, dass ich keine Angst zu haben brauche. Das Einzige, worum es für uns als Christen geht, einfach in der Furcht des Herrn zu leben. Und egal, was für Vorbereitungen wir versuchen, in dieser Zeit oder in jeder anderen Zeit zu treffen, sie werden nie so effektiv sein wie die Furcht des Herrn. In einem weiteren Gottesdienst ging es um praktische Hingabe. Dazu wurde uns ein Experiment vorgeführt, das wir an uns selbst ausprobieren könnten. Und der Anfang begann mit einem Zitat aus einem Lied, das ich persönlich auch sehr ansprechend fand. Und da heißt es so: Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Unter anderem wurde dieser Jugend ein unglaublich schönes Zeugnis ausgestellt. Es war von jemandem, der schon lange in der Jugendarbeit tätig ist und der es weiß, der viel mit Jugendlichen arbeitet. Und er sagte, diese Generation der Jugend ist hungrig danach, für Gott zu leben. In diesem Selbstexperiment ging es darum, für ein Jahr die Vorbereitung zu treffen, die in 5 Punkten untergliedert war. Erstens, für ein Jahr Gebet für die Welt. Zweitens, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Drittens, sein Geld zu opfern. Viertens, seine Zeit in eine ungewohnte Umgebung zu opfern. Und fünftens, Mitarbeit in der Gemeinde. Für ein Jahr das so intensiv auszuprobieren. Es wurde uns empfohlen, uns Zeit zu nehmen, die Kosten zu überschlagen, was das alles für uns bedeutet in unserem täglichen Leben. Für ein Jahr Teil unseres Gebetes ganz bewusst für die verlorene Welt zu verwenden. Wir beten ja oft für unsere Alten und Kranken und das ist auch gut und richtig so. Und vermehrt auch für unser persönliches Umfeld, für die Bedürfnisse, die wir haben, für die Ängste und Nöte. Aber dass wir ganz bewusst für die verlorene Welt da draußen beten, für die Menschen, die Jesus nicht haben. Es gibt eine App, die heißt Pray for Nations, wobei das 4 als 4 geschrieben wird. Und da werden täglich einfach für 2 Minuten Länder, Volksstämme, Nationen vorgestellt, für die wir beten sollten, die fern von Gott sind. Ich glaube, wir haben manchmal gar keine Vorstellung, wie fremd das Christentum für manche Menschen ist. Es gibt Städte mit 8 Millionen Einwohnern, in denen es keinen einzigen Christen gibt. 30 bis 40 Millionen Einwohner in einem Land, wo die Bibel eine Schmuggelware ist. Für Menschen zu beten, die Gott dorthin senden kann, als Geschäftsmänner, die das Evangelium weiterteilen können. Für Menschen, die Gott gebrauchen kann. Der 2. Punkt, Bibel lesen. In einem Jahr durch die Bibel. Es reicht nicht, die Tageslosung auf unserer Handy-App zu lesen oder auf Instagram, sondern wir müssen das ganze Wort kennen. Unser Geld zu opfern. Für ein Jahr mal die Rechnung andersherum zu machen. Nicht, wie viel kann ich Gott geben, sondern wie viel brauche ich tatsächlich zum Leben und den Rest einfach Gott zu geben. 20 Euro sind nicht viel. In anderen Teilen der Welt könnte es das 10-fache wert sein. Das reicht, um ein Kind 1 Monat zur Schule zu schicken, sodass es nicht arbeiten gehen braucht. Es wurde uns ein Einkommensrechner vorgestellt, in dem wir berechnen können, wie reich wir eigentlich sind, im Gegensatz zur Rest zur Welt. Bei mir persönlich ist rausgekommen, und ich bin Krankenpfleger, dass nur 0,16% der Weltbevölkerung reicher ist als ich. Das heißt, wir gehören hier in Deutschland zu den obersten 5% der reichsten Leute der Welt. Das allein sollte uns vielleicht nochmal dieses Bewusstsein klar machen, das Geld, das Gott uns gibt, dass wir es nicht einfach nur für uns konsumieren. Nicht einfach immer das zu kaufen, was uns gerade gefällt, sondern einfach zu sehen, was braucht unser Nächster. Auch hier in Deutschland haben wir genug Möglichkeiten, Menschen zu helfen, auch in unserer Gemeinde, einfach mal die Augen offen zu halten. Ich denke, dass das Geld einfach nur ungerecht verteilt sind. Und wir als Christen haben die Möglichkeit, es ein Stück weit gerechter zu machen. 60.000 Menschen werden jeden Tag geboren, die nie etwas von Jesus in ihrem Leben hören werden. Was könnten wir mit unserem Geld alles bewirken? Viertens, opfere deine Zeit in einer ungewohnten Umgebung. Wir haben am Samstagnachmittag einen Vortrag von Tim und Sam, 2 Jugendliche, gehört, die auf Missionsreise in der Ukraine waren. Und auch wenn das nur eine Woche war, war es eine unglaublich intensive Erfahrung für diese Jungs. Eine Erfahrung, die ihr Blickwinkel auf die Umwelt, auf die Menschen um sie herum verändert hat. Man wird da die Notwendigkeit einfach sehen, rauszugehen und den Menschen das Evangelium zu erzählen. Die Nöte der Menschen, das Elend, die Armut, all das sind Möglichkeiten, auf den hinzuweisen, der wirklich helfen kann. Missionsreise wird dann immer wieder Zitate laut, ja, wir müssen erstmal in Deutschland bleiben, wir müssen erstmal die Leute hier erreichen. Aber Paulus ist nicht in Israel geblieben. Er hat nicht gewartet, bis ganz Israel bekehrt war, sondern seine Aufgabe war es, rauszugehen und den Menschen außerhalb von Israel die frohe Botschaft zu bringen. Fünftens, Mitarbeit in der Gemeinde. Insgesamt sehen wir in unseren Gemeinden eine relativ kleine Einsatzbereitschaft, in der Gemeindearbeit mitzuarbeiten. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass man sich immer gern zurückstellt, immer wieder lieber in die letzte Reihe setzt. Und mir geht es heute Abend genauso, dass ich mir wünsche, dass lieber jemand anders hier vorgehen sollte, weil es für mich natürlich auch eine Herausforderung ist. Ich habe mich aber ganz bewusst einfach unter Gottes Hand gestellt. Es sind ungewohnte Ereignisse, die einfach dazu führen, dass bestimmte Aufgaben an einen herangetragen werden. Und ich möchte einfach mich diesen Aufgaben, die Gott mir zuführt, mich nicht verschließen, sondern sie aus Gottes Hand nehmen und so gut es geht auszuführen. Und vielleicht gibt es Gründe dafür, dass man in der Gemeindearbeit nicht mitarbeitet. Die sollten wir einfach zur Seite schieben. Christus hat seine Gemeinde erkauft und daran sollten wir mitarbeiten. Und es gibt immer wieder Menschen, die auf dem Zaun sitzen, die auf die andere Seite zum Nachbar gucken, auf eine andere Gemeinde. Auf der anderen Seite scheint das Gras immer grüner. Jede Gemeinde hat ihre Stärken, ihre Schwächen, ihre Heiligen, ihre Sünder. Und vielleicht war auch diese Gemeinde hier immer perfekt gewesen, aber spätestens seit ich dazu gekommen bin, ist sie nicht mehr perfekt. Und wir sollten immer wieder uns selbst für Gott stellen und sehen, hier hat Gott uns oder hier hat mich Gott hingestellt, hier will ich meinen Platz ausfüllen, so gut es geht. Dann wurde uns eine Frage gestellt: Was sind die Früchte eines Christen? Nicht die Früchte des Geistes, die im Galaterbrief beschrieben wird, sondern was sind die Früchte eines Christen? Äpfel bringen Äpfel hervor. Haselnüsse bringen andere Haselnüsse hervor. Himbeeren bringen andere Himbeeren hervor. Und Christen bringen andere Christen hervor. Für ein Jahr sich diesem Experiment zu widmen. Viele Dinge tun wir ja im Prinzip schon. Es sind nur viele kleine Schritte in die richtige Richtung, die wir damit intensivieren können. Damit unsere Sehnsucht mit Gott und für Gott eine Erfüllung findet. Und Römer 12, Vers 1 in der neuen Genfer Übersetzung drückt es so treffend aus. Geschwister, wie groß ist Gottes Erbarmen? Und die einzige angemessene Antwort darauf ist es, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Am Abend hatten wir Zeugnisstunde. Und für mich persönlich sind Zeugnisse immer wieder was ganz Belebendes. Und wir haben anhand von Josefs Leben gesehen, wie er Gott gelobt hat. Gott in der Gemeinde vor seinen Brüdern gelobt, Gott unter den Heiden gelobt und vor allen Dingen Gott sein Leben lang gelobt. In 1. Mose 45,5, als Josef sich seinen Brüdern zum ersten Mal zu erkennen gibt, sagt er ihnen: Wischt das alles beiseite. Kümmert euch jetzt nicht darum. Gott hat das so gewollt, dass ich hierher komme. Und er drückt damit zweierlei aus. Zum einen, ich habe Glauben gehalten. Die ganze Zeit, über die ich hier in Ägypten war, hat mir nicht geschadet. Ich habe an diesem Gott, den unser Vater Jakob uns vorgelebt hat, geglaubt und festgehalten. Und zweitens, er lobt Gott vor seinen Brüdern. Er könnte sich aufspielen als Retter, als Held. Und auch wenn sie den gleichen Glauben haben, so wie wir den gleichen Glauben haben, ist es vielleicht manchmal gar nicht nötig, Gott zu loben. Wir glauben ja sowieso dran. Und ich denke, genauso wie Josef praktizieren wir das auch heute, dass mit jeder Erfahrung, die wir machen, Gott immer wieder die Ehre zu geben, Gott zu loben. Psalm 111, Vers 1 heißt es: Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Die Anfangsbuchstaben dieses Psalms folgen dem hebräischen Alphabet. Und es scheint so, als ob der Verfasser dieses Psalms mit jedem einzigen Buchstaben, den er in seiner Sprache kannte, Gott die Ehre geben wollte. Und er fängt gleich im ersten Vers damit an: Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Gemeinde. Und so können wir das oder praktizieren wir das ja auch hier bei uns. Leider werden wir heute Abend nicht die Gelegenheit dazu haben. Aber hier in unserem Kreis verstehen wir einander. Wenn wir ein Erlebnis mit Gott haben, dann können wir das teilen. Dann wissen wir, wir haben gebetet und Gott hilft uns. Josef hat nicht nur Gott unter den Brüdern oder seinen Brüdern gelobt, sondern auch unter den Heiden. Und wir sehen das in mehreren Begebenheiten. Zum ersten die Begebenheit mit Potiphas Frau, indem sie ihn für ihre Zwecke einspannen will und Josef sich die Zeit nimmt, ganz konsequent, aber ihr auch die Argumentation vorlegt und ihr zeigt: Hör mal zu, Potiphar ist mein Chef. Er hat mir alles gegeben, nur dich nicht, weil du seine Frau bist. Und er könnte in seiner Argumentation da aufhören. Das tut er aber nicht. Und er weist auf den hin, an den er glaubt. Er sagt: Und außerdem, wie könnte ich gegen meinen Gott sündigen? Selbst wenn Potiphar ein kleines Licht wäre, Gott steht selbst über Potiphar. Und das sagt Josef 400 Jahre, bevor Gott die 10 Gebote gibt, in denen es heißt, im 7. Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen. Das war für Josef damals schon klar. Die nächste Begebenheit: Josef im Gefängnis bei dem Bäcker und dem Kämmerer. Er hatte schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, was Traumdeutung angeht. Aber er spielt sich nicht auf. Wieder diese Bescheidenheit, von der wir gehört haben. Er sagt: Ist es nicht Gott, der die Traumdeutung zulässt? Erzählt es mir doch. Und macht damit klar: Ich glaube an diesen Gott. Und Gott ist es, der mir die Fähigkeit gibt, euch die Träume deuten zu können. Diese Geschichte holt ihn ein. Er steht vor Pharao. Und Pharao sagt: Du bist doch derjenige, der mir die Träume deuten kann. Und wieder gibt Josef ganz bescheiden zu: Es bin nicht ich, sondern es ist Gott, der mir die Fähigkeit gibt. Im Psalm 18, Vers 15 heißt es: Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Jesus sagte: Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater bekennen. Und das hebräische Wort für loben kann man auch mit bekennen oder bejahen übersetzen. Paulus schreibt an die Römer: Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nie etwas gehört haben? Ich glaube, es ist unsere Pflicht als Christen, das weiterzuerzählen, was wir selber erfahren haben. Und wenn wir es hier nicht schaffen, in der Gemeinde unter unseren Brüdern Gott zu loben, wie werden wir es draußen in der Welt schaffen, ihn zu loben? Und selbst Pharao, der nicht an diesen Gott geglaubt hat, stellt fest und muss selber bekennen: Gibt es einen Mann wie diesen, in dem Gottes Geist wohnt, der Gott, an den Josef glaubt? Ich glaube, dass auch die Menschen heutzutage draußen in der Welt das in uns sehen werden und das bezeugen können. Josef hat aber nicht nur vor seinen Brüdern Gott gelobt, nicht nur unter den Heiden, sondern vor allen Dingen, und das ist so einzigartig auch oder so mit einer ganz besonderen Kontinuität, dass er sein Leben lang Gott gelobt hat. Psalm 146 heißt es: Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und in einem der Lieder, die wir singen in unserer Gemeinde, heißt es im Chor: Hätte ich 10.000 Leben, ich könnte ihn doch nicht genug preisen. Und ich muss mich selber fragen: Nutze ich dieses eine Leben, das Gott mir gegeben hat, so aus, dass ich Gott in jeder Beziehung die Ehre geben kann? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich viele Gelegenheiten liegen gelassen habe, in denen ich hätte etwas sagen können, in denen es mir peinlich war, in denen es mir unangenehm war, ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Aber diese Erinnerungen spornen mich dazu an, es in Zukunft besser zu machen, mit Gottes Hilfe. Wie ihr wisst, erwarten wir unser drittes Kind. Und es war für mich einfach wichtig, auch ein Zeugnis für Gott abzulegen, Gott einfach in dieser Situation zu loben. Und wir haben für ein neues Auto gebetet. Wir haben gesucht und ich hatte ein gutes Angebot gefunden. Und nur weil es ein gutes Angebot ist, heißt es für mich aber nicht, dass es automatisch oder dass ich das automatisch kaufen kann. Also haben wir mit meiner Frau gebetet, dass Gott uns zeigt, ob das unser Auto ist. Und ich habe mich gefragt, wie Gott mir das zeigen will. Auf dem Weg dahin überlegt man sich bestimmte Verkaufsstrategien, wie man den Preis drücken kann. Und ich hatte einen Preis im Kopf, der ja für mich schon sehr unverschämt wäre, wenn ich versuchen würde, diesen Preis so weit runterzudrücken. Jedenfalls frage ich einfach, was man noch am Preis machen kann. Und ohne viel drumherum zu erzählen, sagt mir der Verkäufer genau diesen Preis, den ich als unverschämt empfunden hätte. Und in diesem Moment war mir klar, das ist mein Auto. Das hat Gott mir gezeigt. Und es scheint vielleicht ein kleines Zeugnis zu sein, aber für mich ist es immer wieder so eine Bestätigung, dass wir beten und Gott handelt mir den Preis für mein Auto aus. Ich bin kein König David, der letzte Woche von 200 schwer bewaffneten Männern verfolgt worden ist. Und ich kann auch nicht sagen, wie Gott mich da rausgeholfen hat. Ich habe letzte Woche nur ein Auto gekauft. Aber dieses Zeugnis ist für mich nicht zu klein, dass ich Gott dafür die Ehre geben kann. Und ich glaube, es ist unser aller Wunsch, unser gemeinsames Ziel, Gott zu loben in der Gemeinde, vor unseren Brüdern, draußen vor den Heiden, aber vor allen Dingen unser Leben lang. Nicht, weil es unsere Pflicht ist, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und unsere angemessene Antwort auf Gottes rettendes Handeln ist unser Lob an Gott. Am Sonntag hatten wir eine Botschaft, dass es manchmal anders gekommen ist im Leben Josefs. Und das Thema war, wenn es anders kommt, was dann? Und Josef hatte ja manche Situationen erlebt, in denen es anders kam. Und trotzdem hat Josef immer wieder die Kontenance behalten. Er wurde nicht trotzig. Er hielt sich zu Gott, er lebte weiter im Glauben und erlebte eine positive Überraschung. Er wurde nicht trotzig. Wenn ich an das Wort trotzig denke, dann muss ich an meine Kinder ein wenig denken immer wieder. Aber es ist ein Wort, den ich immer wieder mit Kindern in Verbindung bringe. Aber ich glaube, dass wir auch im geistlichen Leben trotzig sein können. In Hebräer 12, Vers 11 möchte ich mit euch zusammen aufschlagen. Und da lesen wir: Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und es ist so, dass Gott uns genauso erzieht wie unsere Väter hier auf der Erde. Und wir sehen, dass daraus eine Frucht entsteht, uns von Gott erziehen zu lassen. Und manches macht uns vielleicht traurig, werden wir dann trotzig. Trotzige Kinder laufen von ihren Vätern, ihren Müttern häufig weg. Laufen wir von Gott weg, wenn etwas nicht so im Leben läuft? Wir wollen gerne Probleme immer schnell wegbeten, bevor wir die Lektion gelernt haben. Wir wollen durch unser Gebet Berge versetzen, anstatt sie zu besteigen. Jesaja 45, Vers 9 möchte ich auch nochmal mit euch teilen. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Bin ich bereit, mich immer wieder in Gottes Hand zu legen, mich in diese Form pressen zu lassen, die mir vielleicht nicht passt, die mir unbequem ist, und mich immer wieder so formen zu lassen, wie Gott das für richtig hält? Nicht trotzig zu werden. Trotz seiner widrigen Umstände hielt Josef sich immer wieder an Gott. Wir lesen das in 1. Mose 39 mehrfach. Der Herr war mit ihm, als er als Sklave verkauft wurde. Der Herr war mit ihm, als er im Gefängnis war. In der Luther-Übersetzung heißt es sogar, der Herr war mit ihm, dass er ein glücklicher Mann war. Eine schon sehr ungewöhnliche Aussage im Zusammenhang mit als Sklave verkauft werden oder ins Gefängnis gehen. Lasst uns nochmal 1. Mose 39, Vers 5 aufschlagen. Es sind viele Bibelstellen, aber es ist einfacher aus der Bibel vorzulesen, dass man Man kann sich viele Erklärungen sparen, einfach wenn man die Bibel für sich selber sprechen lässt. 39, Vers 5. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Nur weil wir in einer unbequemen Situation sind, heißt es nicht, dass wir keine Segensbringer sein können. Genauso hilft Josef dem Bäcker und dem Mundschenk. Obwohl er im Gefängnis ist, hat er den Blick für die Menschen um sich herum. Wenn wir uns zu viel mit uns selbst beschäftigen, haben wir keine Möglichkeiten, den Menschen um uns herum zu helfen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Nähe und Ausrichtung zu Gott zu haben. Die Präsenz Gottes war allgegenwärtig in Josefs Leben. Die Nähe zu Gott ist Gottesfurcht. Mangelnde Gottesfurcht lässt auf mangelnde Gotteserkenntnis schließen. Gott lernen wir immer besser kennen, indem wir sein Wort lesen. Darin hat er sich geoffenbart. Darin erkennen wir, was Gott von uns will. Josefs Nähe zu Gott war entscheidend in guten wie in schlechten Zeiten. Josef lebte aber auch immer wieder im Glauben und Gottvertrauen weiter. Trotz seiner Lebensumstände bei Potiphar als Sklave im Gefängnis gab Josef immer sein Bestes. Und das ist ein Vorbild für unsere Arbeitswelt auch heutzutage. Seine Vorgesetzten war immer ganz schnell klar, dass er besondere Fähigkeiten hat, dass er sich einsetzte und er wurde ganz schnell befördert, hat ganz schnell mehr Rechte bekommen. Er wurde nicht trotzig, er ließ Gott nicht los, sondern lebte in diesem Gottvertrauen immer weiter. Markus 6, 45 bis 48 lesen wir die Begebenheit von Jesus, der über den See geht. Markus 6, Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida voranzufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Der wollte an ihnen vorübergehen. Es gibt einmal den rettenden Glauben und einmal den vertrauenden Glauben. Der vertrauende Glaube weiß, dass Jesus auf dem Berg ist und betet. Und er sah ihre Not. Und auch wenn er erst zur vierten Nachtwache kam, um ihnen zu helfen, aber Jesus kommt und hilft. Und das war genau dieser Glaube, den Josef hatte, dieses Gottvertrauen. Das Lebenselement eines Fisches ist das Wasser. Der Vogel lebt in der Luft. Und wir Christen, wir leben im Glauben. Das ist unser Lebenselement. Trotz dieser Widrigkeiten, dieser unvorhergesehenen Ereignissen in Josefs Leben, war eine positive Überraschung für ihn da. Jesaja 55, 8 bis 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege und eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Josef wird vom Sklaven zu einem Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Josefs Schicksal ändert sich, als er von Pharao bestätigt wird, dass Gottes Geist in ihm wohnt. Die Haltung, die aus diesem Geist folgt, ist das Entscheidende. Josef hatte die richtige Geisteshaltung. Und das sieht man einfach, dass er ein mächtiger Mann wurde, dass Gott das gesegnet hat, dass er eine eigene Familie hatte. Manasse nannte er einen seiner Söhne. Er hat mich mein Unglück vergessen lassen. Und Ephraim, er hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Außerdem konnte er sich mit seinen Brüdern versöhnen. Als Fazit möchte ich einfach schließen damit, dass was alles an uns herankommen mag, dass es zuerst an Gott vorbei muss. Und das war die Zusammenfassung von dem Jugendwochenende in Kirchberg. Wir wollen jetzt noch zusammen beten.